Du stehst auf Pen and Paper und wolltest schon immer mal selbst ein Spiel leiten? Dann lass mich dir helfen. Herzlich willkommen zu Würfel mal auf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Würfel mal auf. Heute etwas ganz Besonderes, ohne Hörspiel anfangen, weil ich mich mit diesem Podcast auf meinen Spielleitern im Lost Level vorbereiten werde. Das Lost Level ist eine Gaming-Bar in Köln und die bietet das einmal im Monat an, so ein Pen-and-Paper-Abend. Und ich habe mir gedacht, ja komm, machst du einfach mal. Und das für mich auch sehr, sehr aufregend, weil es das erste Mal sein wird, dass ich vor Fremden oder mit Fremden zusammenspielen werde. Und deswegen habe ich einfach mal gedacht, ich schreibe einfach ein ganz, ganz neues One-Shot für diesen speziellen Abend und alle diejenigen, die mit mir da gemeinsam spielen werden, die werden sich es vielleicht auch anhören und natürlich auch alle anderen, die Interesse an einem One-Shot haben und es selber einmal spielen werden. Da ich nicht weiß, mit welchen Leuten ich es hier zu tun habe, habe ich mir gedacht, mache ich einen ziemlichen Klassiker beziehungsweise etwas nicht allzu Extravagantes, denn man muss auch bedenken, dieses One-Shot hat eine ganz, ganz besondere Atmosphäre. Wir sind in der Kneipe, das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, wir haben nur eine begrenzte Zeit. Also wir kommen etwa so um 19 Uhr roundabout da an und dann, ja, weiß ich nicht, wann wir spielen werden, vielleicht 20 Uhr oder so. Das heißt, man hat halt echt tatsächlich eine begrenzte Anzahl an Stunden Zeit und man hat keine Möglichkeit zu sagen, komm, wir treffen uns ein zweites Mal und bringen das zu Ende. Deswegen muss man gucken, wie kann man da Flexibilität reinbringen, dass sich manche Situationen vielleicht ja, schneller gestalte und manche Situationen eben entsprechend kürzer. Außerdem muss ich natürlich auch schauen, dass ich das Abenteuer für SpielerInnen auch so gestalte, dass auch egal, wenn sie jetzt dieses System nicht gespielt haben, also D&D 5e, das ist eben mein Spielsystem, dass sie da relativ schnell reinkommen. Denn es gilt auf jeden Fall zu erwarten, dass es vielleicht auch Anfängerinnen und Anfänger sind. Auf jeden Fall möchte ich das in diesem Rahmen auch so gestalten, dass es halt komplette Neulinge sein können, die irgendwo auf der Website gelesen haben, hey, Pen and Paper, da bin ich doch jetzt mal dabei, das probiere ich doch einfach mal aus. Deswegen lasst mich euch mitnehmen auf ein Abenteuer um den Dämon Kirotu. Da werde ich euch jetzt einfach mal am Anfang dieser Folge das Abenteuer kurz zusammenfassen und dann könnt ihr entscheiden, ob das was für euch ist, ob ihr das selber einmal spielleitern wollt oder SpielleiterInnen wollt oder halt nicht und dann könnt ihr dementsprechend diese Folge weiterhören oder nicht. Gehen wir also mal rein in die Zusammenfassung. Falia vom Berglund ist eine aufstrebende Magierin, die in der nördlichsten Hafenstadt Ufle ihren Studien nachgeht. Da sie von der Akademie abgelehnt wurde, versucht sie auf eigene Faust das Wesen und die Hintergründe der Magie zu ergründen. In der Absicht, ihre Macht zu stärken, ist sie auf der Suche nach einem neuen Zauberfokus, wie durch einen Zufall auf einem ihrer Spaziergänge durch den tiefen Wald in den Besitz eines mysteriösen Artefakts gelangt. Ein blauer Edelstein mit immenser magischer Kraft. Eingeschlossen in einem Tetraeder aus Metall, verziert mit allerlei Runen und Inschriften. Der Fall ist klar. Dieser Edelstein wird ihr neuer Zauberfokus. Doch all ihre Bemühungen, den Edelstein aus dem Tetraeder zu befreien, führten bisher ins Leere. In einem halsbrecherischen Akt schlich sich die junge Magierin in die Bibliothek der Akademie und recherchierte zu den Hintergründen dieses seltsamen Objekts. Alles, was sie herausfinden konnte, bevor sie fluchtartig das Weite suchen musste, war, dass die Runen zu einer Art göttlichem Wesen namens Kirotu gehörten, der in den Bergregionen unweit Ufles in den früheren Zeiten angebetet wurde. Der bekannteste seiner Tempel finde sich in einem angeblich alten Steinbruch unweit des Dorfes Klein Ziegelheim. einer ehemaligen Bergarbeiterinnenstadt. Seit die Zwerge aus Kerpolon jedoch ihre Handelswege nach Ufle verstärkt haben, wurde der Betrieb im Dorf eingestellt. Für Falia ist klar, hier wird sie den Schlüssel zum Edelstein finden. Doch die Reise durch die Hügellande ist gefährlich. Und was im Tempel auf sie wartet, ungewiss. Deswegen macht sich die junge Magierin auf den Weg in die berühmteste Abenteurerinnenschenke Ufles, die Mama Notte. So viel zum Vorwort. Kommen wir also kurz zusammengefasst zum ganzen Abenteuer, also was du jetzt hier in der Folge von mir auseinander seziert bekommen wirst. Der Edelstein ist von dem Dämon Kirotu besessen. Dieser Dämon ist ein Meister der Nekromantie und träumt von einer Armee der Toten unter seinem Kommando. Vor einigen tausend Jahren hatten es mutige Paladine unter der Führung Helmbert von Tools geschafft, ihn in den Edelstein zu bannen und mit dem Tetraeder zu versiegeln. Jeder Fortschritt der AbenteurerInnen wird also unweigerlich in ihr eigenes Verderben führen. In Kleinziegelheim angekommen, werden die Spielerinnen und Spieler die Möglichkeit haben, Informationen zu sammeln und herauszufinden, wo sich der alte Steinbruch befindet. Dabei wird ihnen vielleicht auffallen, dass sich die BewohnerInnen des Dorfes merkwürdig verhalten. Der Tempel selbst ist gewissermaßen ein Mini-Dungeon, der mit Skelettwachen noch einmal die letzte Warnung vor dem nekromantischen Wahnsinn des Dämons ausspricht. Im Heiligtum des Tempels können die Spielerinnen und Spieler erkennen, dass das Metall des Tetraeders aus dem Altar entwendet wurde. Sie werden die Aufmerksamkeit des untoten Paladins wecken, der vor 1000 Jahren den Tetraeder geschmiedet und sich dabei mit einem nekromantischen Fluch belegt hat. Also quasi in dem Kampf, wo der Paladin Kirotu in den Edelstein gebannt hat, hat Kirotu ihn in einem letzten Akt verflucht, dass er quasi, solange der Tetraeder geschmiedet bleibt, untot wird. Was gewissermaßen im paladinischen Sinne das größte Opfer ist, was es auf jeden Fall zu geben gibt. Gebunden an den Tempel für alle Ewigkeit, auch wenn der Körper fault und am Ende nur noch Knochen übrig bleiben. Natürlich versucht er mit seinem Schmiedehammer, die Spielerinnen und Spieler davon abzuhalten, den Altar zu inspizieren und gibt ihnen damit auch die Lösung des Rätsels in die Hand. Der Hammer. Legen Sie das Artefakt auf den Altar und schlagen mit dem Hammer auf es ein, befreien Sie den Edelstein. Falia, also die Magierin, die die Leute beauftragt hat, wird ihn sofort in ihren Stab einsetzen und damit den Dämon befreien. Im Angesicht grenzenloser Macht und Erkenntnis über Magie wird sie sich dem Dämon unterwerfen. Und was machen die Spielerinnen und Spieler? Das ist quasi zusammengefasst die ganze Geschichte. Also relativ klassisch, ne? Unsere AbenteurerInnen bekommen eine Quest, einer Sache auf die Spur zu gehen, und erfahren dann im Laufe dieser Quest, dass es doch mehr damit auf sich hat, als sie eigentlich gedacht haben. Und müssen so ein bisschen investigativ auch forschen wie kleine DetektivInnen. Wenn du dich also dafür entscheidest, das Spiel leiten zu wollen, dann bleibst du jetzt noch dran. Und wenn nicht, ich habe noch ganz viele andere Abenteurer hier in meiner Spotify-Liste oder ja auf meinem Spotify-Account. Da wirst du bestimmt fündig und ich würde mich sehr freuen, wenn du eins meiner selbstgeschriebenen Abenteuer einmal ausprobieren möchtest. Insoweit würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rein. Die erste Situation, wir kommen nicht um das Wort Klassiker herum, ist natürlich die Taverne. Das ist der Klassiker aller Klassiker. Das gibt natürlich deinen SpielerInnen und auch mir als Spielleiter für SpielerInnen, die ich nicht kenne, die Möglichkeit, das Verhalten der SpielerInnen erstmal kennenzulernen. Wie spielen die ihren Charakter so? Wie darf ich den verstehen? Haben die vielleicht schon Marotten, die sich genau in dieser Situation zeigen? Also zum Beispiel jemand, der irgendwie ständig das Teuerste bestellen möchte und sehr, sehr gönnerhaft ist, oder jemand, der direkt anfängt, irgendwie Sachen zu inspizieren. identifizieren, wie redet die Person und natürlich gibt das auch die Möglichkeit für SpielerInnen erstmal in der Situation anzukommen. Wir befinden uns also in der Taverne Mama Notte. Das ist eine klassische AbenteurerInnen-Taverne, das heißt, hier ist es bekannt, dass man sich trifft, wenn man ein Tagelöhner sein möchte oder wenn man für Geld etwas machen möchte. Klassische Söldnergeschichte, Söldnertaverne. Und draußen ist es herbstlich kalt, die Blätter der Bäume färben sich in einem starken Rot und die Winde, die den Geruch vom Meer in die Stadt tragen, würden gestandene Seefahrende als starke Brise bezeichnen. Es ist also windig, man will rein und man kommt auch von draußen rein mit diesem Gefühl, ich gehe jetzt rein ins Warme. Hier ist schon die erste Möglichkeit, das Abenteuer in Schwung zu bringen. Denn du kannst entscheiden, möchte ich, dass die AbenteurerInnen Falia, also die Auftraggeberin, vielleicht schon kennen? Dann haben sie vielleicht ein Schreiben dabei, in der Falia schreibt, hey, ich brauche dringend deine Hilfe, komm nach Ufle, wir treffen uns im Mama Notte. Solltest du etwas mehr Zeit haben, kannst du natürlich auch sagen, du hast generell keine Ahnung, kein Geld mehr oder Lust auf Abenteuer und deswegen verschlägt es sich in die Mama Notte. Dann muss natürlich auch Falia als Auftraggeberin noch so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Das heißt, wir haben eine stärkere soziale Situation, in der mehr Action passiert. Aber mit diesem Schreiben könnte es auch schon relativ schnell in die Situation reingehen. Der Wirt ist ein einarmiger Goliath namens Hank. Der ist raubeinig, der war selber Abenteurer, ja, und natürlich den Arm hat er verloren, als er gegen einen Drachen gekämpft hat. Auf jeden Fall erzählt er das allen, die es erfahren wollen, auf jeden Fall. Dass in der Taverne nicht so viel los ist, spielt auch in die Situation mit ein, dass wir nicht so viel soziale Interaktion in dieser Taverne haben wollen, weil wir haben ja nicht so viel Zeit. Ja, wir befinden uns ja, oder ich werde mich im Lost Level natürlich ja schon in der Taverne befinden. Da wird viel los sein, in der Taverne hier im Spiel nicht, damit sie eben ja nicht zu viel Zeit in dieser Taverne verbringen können. Alle, die schon mal Spiel geleitet haben, wissen, dass auch eine Gruppe von AbenteurerInnen auch gut und gerne mal eine gesamte Session in der Taverne verbringen kann und es nicht langweilig wird. Aber wir haben ja was vor. Deswegen sitzt lediglich eine Zwergin mit ihrem hochgerüsteten Begleiter bei einem Starkbier. Außerdem ist noch eine weitere Person im Raum, nämlich ein hagerer Fischer. Der so ein kleines Abendmahl zu sich nimmt. Der ist ziemlich eklig drauf, also der ist schmandig, der hat so grüne Suppsche im Gesicht und komplett gelbe und schwarze Zähne, und wirkt auf jeden Fall wie so ein Fischer, der wirklich den ganzen Tag draußen war, sich nicht sauber gemacht hat und dann straight up in die Taverne gegangen ist, um ein Abendmahl und ein Feierabendbier zu sich zu nehmen. Einzeln oder gemeinsam betreten die Spielerinnen und Spieler also jetzt die Taverne, beziehungsweise die Charaktere natürlich der Spielerinnen und Spieler und haben die Möglichkeit, sich vorzustellen und auch den anderen die Möglichkeit zu geben, zu schauen, okay, was habe ich da eigentlich hier für Mitstreiter. Sobald du das Gefühl hast, die sind angekommen, erhebt sich der Fischer von seinem Platz und kommt zu dem Tisch herüber. Er wird sie ansprechen, da kannst du natürlich ein bisschen auf einen ekligen Move machen, also kannst eben so vielleicht ein bisschen das Essen noch im Mund haben, so, ihr sucht Arbeit? Ich handle im Auftrag einer befreundeten Person, die AbenteurerInnen für eine Eskorte sucht. Es winkt euch viel Gold und vielleicht sogar eine Festanstellung. Und währenddessen kannst du beschreiben, wie der Geruch von Fisch und das Grinsen seiner tiefschwarzen und gelben Zähne nicht unbedingt vertrauenserweckend wirkt. Das ist auf jeden Fall schon mal ein erster Test von Falia, weil hinter diesem Hinter diesem hageren Fischer steckt tatsächlich unsere Auftraggeberin, die sich mit einem Verwandeln-Zauber oder Verkleiden-Zauber in diese Person verwandelt hat, um nicht direkt auch Ziel vielleicht von einem Überfall zu werden. Also das heißt, hier schon mal ein erster Test, ob die Charakter vielleicht ein bisschen misstrauisch sind, ob die direkt drauf eingehen und sagen so, yo, oder ja, wie auch immer, kannst du das gerne ausspielen. Sie will eigentlich nur ein bisschen auf die Probe stellen und ein bisschen rumspielen. Egal, welcher Ausgang es sein wird, da Falia weiß, dass hier sonst niemand in der Taverne ist, muss sie eh unsere Spielerinnen und Spieler ja anheuern, ob sie will oder nicht. Sollte auf jeden Fall großer Zweifel aufkommen, wird sich der Fischer durch das Gesicht streichen und das feine Antlitz einer Elbenfrau offenbaren. Und das ist eben entsprechend Falias Gesicht. Mit engelsgleicher Stimme wird sie dann süffisant fortfahren. Und wenn euch das Gold nicht lockt, wie wäre es mit etwas Magischem? Ein Trank, der euch unwiderstehlich werden lässt? Ein Pfeil, der immer sein Ziel findet? Oder eine Sanduhr, die eure Lebenszeit verlängert? Mein Name ist Falia von Berglund. Ich ergründe die tiefsten Geheimnisse der Magie. Und für das neueste Geheimnis suche ich eure Hilfe. Hier merkt man schon mal einen ersten Punkt, nämlich Falia spielt mit denselben Mitteln, mit denen Kirotto eigentlich auch spielt. Kirotto ist ein Dämon, der einem alles verspricht. Der sagt, alles klar, du bist todkrank. Wenn du mich anbetest, dann heile ich dich oder deine Liebsten. Oder du willst Geld, du willst Ansehen, klar, unterwerfe dich mir nur und wir finden einen Weg. Und so macht es Falia eben auch. Das ist, finde ich, irgendwo eine schöne Sache, weil man dann eben sagt, alles klar, die Veranlagung dafür, später auch Kirotto zu verfallen, ist in ihrem Verhalten grundsätzlich schon hineingelegt. Falia arbeitet auf dieselbe Art und Weise und wird dann später, wenn Kirotto es vielleicht schafft, also das kommt natürlich auf unsere Abenteurer und Abenteurerinnen an, wenn es aber Kirotto schafft, sich zu ihr quasi durchzudringen und mit ihr in Konfrontation zu treten, dann wird sie sich dem Ganzen auch hingeben, weil eben beide sich sehr, sehr ähnlich sind. Ihr Plan ist vor allem natürlich nach Klein Ziegelheim zu reisen und nach dem Tempel zu suchen. Und das ist quasi die wichtigste Information. Ihr eskortiert mich zu einem Tempel und ich guck mal da. Wenn du das Gefühl hast, du bist hier mit erfahreneren Spielerinnen und Spielern zugegen, dann kannst du dich auch dafür entscheiden, dass Falia nicht dabei ist, dass sie nicht eskortiert werden muss, sondern dass sie lediglich sagt, hier, geht dahin, untersucht den Tempel und sucht einen Schlüssel für meinen Tetraeder. Da muss sie dann natürlich so ein bisschen auf die Drohkulisse gehen und sagen, ich werde euch verfluchen oder ich werde euch heimsuchen, wenn ihr nicht zurückkommt und mir den Edelstein gebt. Das ist dann auch nochmal eine schöne moralische Komponente, also gehen deine SpielerInnen direkt auf Lügen und sagen, ja super, dann können wir auch die Main-Quest quasi behalten, den Edelstein behalten, warum auch immer. Ne? Oder wir bringen den zurück und sacken unsere Belohnung ein. Genau, das bei erfahreneren SpielerInnen, wenn du das Gefühl hast, das sind noch Rookies, die kennen sich nicht so gut aus in der Pen-and-Paper-Welt, dann kannst du Falia mitgehen lassen und sie wird immer in Momenten, wo deine Crew das Gefühl hat, nicht weiterzukommen oder so ein bisschen stuck zu sein, dann wird sie eben entsprechend was sagen und eine Idee haben oder so. Und ansonsten wird sie eher so demanding sein. Geht da rein oder löst das jetzt mal für mich. Ihr seid meine Leibwachen oder meine Eskorte. Ich habe die Befehlsgewalt über euch. Ist natürlich dann auch eine schöne soziale Komponente. Genau, wenn das also geklärt ist, in welchem Format Falia mitkommt, nicht mitkommt, ist ja klar, was gemacht werden muss. Es muss nach Klein Ziegelheim gegangen werden. Und das heißt, auf geht's, wir gehen auf eine Reise. Ja, eine Reise ist auch ein Klassiker des Rollenspiels. Wir haben aber nicht so viel Zeit für den Abend, also let's speed it up. Wir werden auch da schauen, dass wir den SpielerInnen die Möglichkeit geben, sich vorzubereiten. Das heißt, vielleicht lässt du sie in einen KrämerInnenladen gehen. Also was kaufen sie sich? Was muss unbedingt dabei sein? Ist es das obligatorische Kletterseil, eine Spitzhacke, ein Pinsel, um Staub zu entfernen, irgendwas? Das gibt so ein bisschen die Möglichkeit natürlich, sich was auszusuchen oder auch ja, sich abzusprechen, hey, was haben wir eigentlich vor? Was erwartet uns eigentlich in so einem Tempel oder so? Der Auszug aus der Stadt bedeutet dann den Schritt ins Abenteuer. Die Spielerinnen und Spieler haben dann also ihren sicheren Hafen verlassen und während die ersten Nächte noch ohne Vorkommnisse verlaufen, wird der Übergang in das Territorium unseres Dämons für alle spürbar sein. Hier kannst du natürlich auch wieder gerne mit allen Elementen spielen, die dir einfallen. Also es sollte erst natürlich subtil und vage sein. Das heißt, vielleicht merkt man dann einen Temperaturabfall, dass kalte Winde plötzlich oder kältere Winde aufziehen. Da kannst du natürlich auch mit Schneefall arbeiten oder mit Nebel, dass sie halt eben ja aus einem Waldgebiet, also von der eher waldgeprägten Landschaft, die noch nicht sehr im Gebirge ist, in diese Hügellandschaft übertreten und dann merken so, hey, wir treten aus dem Wald raus ins Hügelland, plötzlich wird es neblig, wir gehen in den Nebel rein, dann hört man im Nebel natürlich komische Geräusche, man hört vielleicht Wolfsjaulen oder irgendwo bröckelt etwas von einem Gebirgspass ab und man weiß wirklich nicht, wer hat das ausgelöst und so. Alles so ein bisschen shady, ein bisschen gruselig. Vielleicht wird man wilde Hunde hören oder Hyänen oder was weiß ich was. Ne? Also da kannst du dir gerne was einfallen lassen, dass es wirklich spürbar ist, dass diese Region hier auf eine Art und Weise, ja, verflucht ist vielleicht ein bisschen ein großes Wort, aber auf jeden Fall von dem Dämon und von der Präsenz des Dämons beeindruckt ist. Hier kannst du, wenn du das Gefühl hast, bis jetzt gut vorangekommen zu sein, das heißt, die Situation in der Taverne ist relativ flott gelaufen. Die Situation beim Einkaufen ist flott gelaufen. Die sind auf der Reise. Du hast jetzt das Gefühl, jetzt muss ein bisschen Action rein. Kannst du hier den ersten Kampf einstreuen? Denn die nekromantische Energie ist nicht nur auf den Paladin übergegangen, sondern Kirotu hat die gesamte Region gewissermaßen verseucht. Dadurch, dass er das nicht mehr auf sich konzentriert, ist das alles irgendwie aufs Land auch übergegangen. Das heißt, alles, was auf dem Land stirbt, kehrt als Zombie wieder. Und hier kannst du einfach in einer typischen Nachtlagersituation, ne, also das heißt, die sitzen am Nachtlager, am Feuer, einer hält vielleicht Wache oder vielleicht auch nicht, auch sehr interessant, ein Rudel oder ein paar Zombie-Wölfe erscheinen lassen, die das Lager überfallen. Die können einfach die Werte von ganz normalen Wölfen haben. Wo genau sich das befindet, also auf welcher Seite, kannst du der PDF entnehmen, die ich hier im Anhang der Folgenbeschreibung verlinkt habe. Ich lade zu jedem meiner Abenteuer die PDFs auch hoch, dass man die einfach online abrufen kann. So habt ihr es dann auch nochmal schwarz auf weiß alles niedergeschrieben. Auch alle Proben, das heißt irgendwelche Inside-Checks oder sonstigen Checks, die sind alle da niedergeschrieben, Rettungswürfe und so weiter. Und die Schwierigkeitsgrade dafür könnt ihr alle dem PDF entnehmen. Die werde ich jetzt hier nicht jedes Mal in der Hörversion quasi anwenden. Genau, also wir haben eine erste Situation, Zombie-Wölfe überfallen das Nachtlager. Das hat zwei sehr, sehr gute oder zwei sehr, sehr dienliche Aspekte, nämlich einmal, es kommt Energie und ein bisschen Rumble rein, das heißt, am Tisch wird ein bisschen gekämpft, man kann sich mit seinem Charakter auseinandersetzen, was kann ich eigentlich, was kann meine Klasse, ne, und wie funktioniert ein Kampf, und andererseits gibt es einen ersten Hint auf die Gefahr, nämlich werden sie dann nachher beim Untersuchen ihrer besiegten Gegner schauen, warum sind das Zombie-Wölfe? Oder beziehungsweise sie werden erstmal erkennen, oh, das sind Zombie-Wölfe, die sind eigentlich schon tot. Die haben so krasse Wunden oder das Fleisch fällt ihnen von den Knochen. Das kann nicht natürlich sein. Also irgendwas ist nekrotisch oder nekromantisch an diesen Wesen. Das könnte einen Rückschluss schon geben auf die grundsätzliche Gefahr. Und erfahrene Spielerinnen und Spieler, die erkennen dann, okay, alles klar. Nekromantische Dinge erfordern natürlich Sakrales. Das heißt, wir könnten unsere Schwerter segnen lassen von irgendeinem Priester oder wir brauchen gleißenden Schaden oder. Das ist natürlich Metagaming, wo man natürlich auch immer schauen muss, inwiefern ist das im ganz normalen Verständnis von einem Charakter in dieser Welt. Aber zumindest können sie erstmal was damit anfangen und damit arbeiten. Und das ist ja auch was Schönes. Nach ihrer Reise kommen sie also in Klein-Ziegelheim an. Natürlich ist diese nekrotische oder nekromantische Aura, die auf dem Land liegt, auch etwas, was die Bewohnerinnen von Klein-Ziegelheim betrifft. Das heißt, auch alle BewohnerInnen von Klein-Ziegelheim, die irgendwann sterben, sei es aus natürlichem oder aus nicht natürlichem Grund, werden zu Zombies. Und das wiederum ist natürlich etwas, was Klein-Ziegelheim heimsucht. Und hinter dieser Heimsuchung steckt tatsächlich noch mehr. Und das merkt man, je mehr man sich auch mit Wesen auseinandersetzt, die ein bisschen komplexer sind als ein paar Wölfe. Denn sie werden nicht nur untot, sondern sie verfallen auch einer Raserei. Und diese Raserei entspringt dem unbändigen Hass des Paladins, also Helmberts, der den Dämon in den Edelstein gepresst hat oder besiegt hat und ihn darin eingeschlossen hat, gegen das Böse. Also der Paladin hat unbändigen Hass gegen das Böse und dieser unbändige Hass wird aber nicht mehr so kontrolliert oder geleitet, sondern existiert nur noch als Emotion und schlägt sich auf alle nieder, die in diesem Bereich leben. Deswegen entwickeln alle, die unter diesem Einfluss leben und sterben, gewissermaßen auch eigene Kompensationen darauf, beziehungsweise es wirkt auf alle, die in diesem Einflussbereich leben. Denn seine wirren Visionen, also die Visionen des Paladins, finden den Weg in die Träume der Lebenden und korrumpieren den Verstand ihrer Opfer. Denn seitdem Helmbert von diesem Fluch getroffen wurde, hat er seine Connection zu seiner ursprünglichen Gottheit verloren. Das heißt, er wandelt derzeit irgendwo im Nichts, weil er ja diesen Fluch hat und ihn nicht loswerden kann, beziehungsweise halt eben noch seine Aufgabe zu Ende führen muss, nämlich das Verhindern, dass Kirotto jemals wieder aus seinem Gefängnis entkommt. Und durch das wirre Herumlaufen und die wirklich Jahrtausende, die seitdem vergangen sind, oder Jahrhunderte, sagen wir mal Jahrhunderte, wollen wir mal nicht übertreiben, ist es gewissermaßen ja dazu gekommen, dass er so ein bisschen den Fokus verloren hat, dass er nicht mehr weiß, woher kommt er eigentlich, wohin geht er, hat kein Gefühl mehr für Zeit und Raum. Und deswegen ist das Suchen des Paladins und das Irren des Paladins durch den luftleeren, durch den schwarzen Raum etwas, was auch einen starken Einfluss auf alle hat, die in dieser Nähe leben. Und der Einfluss ist nicht auf jede Person gleich. Die unterschiedlichsten Charaktereigenschaften Helmberts prägen die Betroffenen auf verschiedenste Weise. So gibt es einige BewohnerInnen, die von der Religiosität des Paladins beeinflusst werden. Sie halten jeden Tag Gottesdienst, kleiden sich in lange Gewänder und sprechen in sakraler Art. Also wenn du möchtest, kannst du da natürlich immer religiösen Singsang anwenden. Oder du kannst dir ein paar biblische Verse raussuchen, mit denen die immer sprechen, sowas wie: Wenn der Tag der Erlösung gekommen ist, werden wir rein sein. Und dann immer so ein bisschen kryptisch auf alles antworten. So zum Beispiel wie: Wo kann man denn hier übernachten? Der Herr sagt: Mein Stein sei dein Heim. Oder so, irgendwie sowas in der Richtung. Keine Ahnung, das war jetzt gefreestylt. Helmbert hat seine Verbindung zu Lysilia verloren. Das ist die Göttin des Lichts in meiner Welt. Und deswegen knüpfen die Betroffenen auch keine echte Verbindung zu einer Gottheit. Das heißt, sie halten ebenso Gottesdienst oder so in eine unkonkrete Richtung. Also sie sind generell, also das ist halt das Lustige dabei, sie sind generell religiös, aber nicht so konkret religiös. Und deswegen ist es auch schwer, wenn man mit ihnen in Interaktion tritt, zu fragen, ja, also wen betet ihr denn an? Und sie werden das nicht beantworten können und sie werden immer irgendwie Ausflüchte finden, sowas wie der Weg ist das Ziel oder der Gottesdienst ist mein Sinn oder der Dienst an meiner Gottheit ist mir Name genug oder so, keine Ahnung, sowas in die Richtung halt. Also die werden immer so ein bisschen kryptisch sein und wenn man sie wirklich ganz konkret fragt, dann werden sie einfach nur irgendwann verwirrt sein, weil sie dann auch selber versuchen nachzudenken, es aber nicht schaffen und deswegen so ein bisschen verwirrt sein werden und sich dann wiederum in dem flüchten, was sie am besten können, nämlich Religiosität. Insofern, also diese Gruppe ist in dem Dorf relativ harmlos. Die machen halt so ein bisschen Zinnober und Religiosität, aber eigentlich völlig sinnentleert. Eine weitere Emotion, die im wirren Geist Helmberts manifestiert ist und sich auf die lebenden Wesen legen kann, ist die Orientierungslosigkeit, die der untote Paladin empfindet. Sein Geist sucht den Weg aus dem Fluch und zu seiner Gottheit. Das haben wir eben schon besprochen. Und deswegen kann es sein, dass eben ja einige Betroffene, die sich zu lange dem Einfluss des Paladins hingegeben haben und den wirren Träumen, auch selber Orientierung verlieren. Das heißt, sie werden nachts irgendwann aufstehen, in den Wald rennen oder in die Hügel rennen und sich verlaufen und nie wieder zurückfinden. Und wenn sie zurückfinden, dann sind sie Zombies. Und der Raserei verfallen und suchen entsprechend alle heim, die sie vorher eigentlich freundlich betrachtet haben. Nur durch den Zauber Fluch brechen oder bannen wird man die BewohnerInnen von der Beeinflussung Helmberts befreien können und sie werden dann entsprechend erzählen, wie das alles angefangen hat, nämlich mit diesen eigenartigen Träumen. Und damit stelle ich euch als nächstes eine ganz besondere Person in Klein-Ziegelheim vor. Das ist nämlich die Schmiedin Bärbel Steinbeiß. Das ist die einzige Person, die nicht vom Fluch des toten Paladins beeinflusst scheint. Sie ist eine zwergische Schmiedin und hat schlohweißes Haar, das zu einem strengen Zopf gebunden ist. Ihr Kettenhemd klimpert bei jedem Schritt und ihre Prothese am linken Arm kann mit allerlei nützlichen Apparaturen ergänzt werden. Da sie das Dach ihrer Schmiede mit dem bleihaltigen Eisen der Kepolonberge verziert hat, kann der Fluch ihr nichts anhalten. Ja, ist so ein bisschen dieses Blei-Ding und Radioaktivität, aber ich fand es irgendwie ganz nett, sodass irgendein Eisen, du kannst ja auch irgendwas anderes aussuchen, kannst sagen, dass sie ein paar interessante Diamanten oder so an ihren Pfosten der Schmiede angebracht hat und das sie beschützt. Also wie, ist mir völlig egal, nur sie ist die Einzige, die noch völlig normal ist. Ne? Und sie ist unbeeindruckt von diesem Fluch und sie weiß aber nicht, warum das so ist. Also sie hat es einfach intuitiv gemacht, aber sie weiß nicht, warum es so ist. Und sie ist damals vor Hunderten von Jahren als junge Schmiedin in das noch verhältnismäßig normale Dorf gekommen und hat auch mitbekommen, wie Helmbert damals mit seinen Paladinen in den alten Steinbruch gezogen ist. Und ab da ging es mit dem Dorf bergab. Und es sind nur noch wirklich Verrückte, die im Dorf sind, aber irgendwie steckt noch viel von ihren Freunden und Freundinnen in den BewohnerInnen und deswegen möchte sie auch das Dorf nicht verlassen, auch jetzt, da sie so alt ist. Auch alleine reisen ist nie so wirklich einfach und ungefährlich und deswegen hat sie sich entschieden, da zu bleiben und auf das Dorf aufzupassen und deswegen beseitigt sie auch einige der nachts zurückkommenden Zombies, also wenn BewohnerInnen gestorben sind und dann nachts wiederkommen, um das Dorf heimzusuchen, dann ist sie meistens zur Stelle und ja, bringt dann die zurückgekommenen Zombies endgültig unter die Erde, wenn ihr wisst, was ich meine. In der Nacht kommt dann tatsächlich ein Zombie und wenn die Spielerinnen und Spieler bis dahin schon Verdacht geschöpft haben, dann werden sie vielleicht entweder bemerken, wie sie gegen den Zombie kämpft und können ihr helfen. Dann wird sie den Spielerinnen und Spielern alles erzählen, was sie weiß. Natürlich weiß sie nicht, was konkret jetzt da passiert ist mit Helmbert. Sie weiß nur, dass es seit eben Helmbert da runtergegangen ist, es mit dem Dorf bergab gegangen ist. Sollten die Spielerinnen und Spieler aber nicht nachschauen gehen, wird Bärbel natürlich erstmal versuchen, den getöteten Zombie irgendwie zu verstecken. Und das kann sie nicht so gut. Das heißt, wenn die Charaktere in die Schmiede gehen am nächsten Tag, werden sie bemerken, dass da irgendwo eine Leiche liegt. Und sie werden nicht wissen, warum Bärbel jetzt eine Leiche in ihrer Schmiede versteckt. So viel dazu. Weitere interessante Personen aus Kleinziegelheim sind Elisandre, ist eine Menschenfrau, ist 60 Jahre alt. Sie ist die Enkelin des letzten Steinbruchmeisters, ist eine der religiösen Sekte, also sie ist religiös befallen führt die Gläubigen an, so nennt sich diese Fraktion. Und sie ist warm, herzlich und heißt alle willkommen. Dann haben wir noch Beolaf, einen 35-jährigen Halbelf. Er ist Druide und pflegt das Gewächshaus, wenn es ein Gewächshaus gibt. Wenn nicht, dann hat er einen anderen Fluch. Vielleicht ist er auch einer der Orientierungslosen. Dann haben wir noch Kurt. Er ist ein Mensch und sitzt im Rollstuhl, ist 24 Jahre alt und er ist der Schankwirt der Taverne Bruchbar in Kleinziegelheim. Und er ist orientierungslos tatsächlich, taucht dementsprechend häufiger an zufälligen Stellen des Dorfes morgens auf und weiß dann nicht, wie er da hingekommen ist. Er hat seine Eltern im Keller eingeschlossen, weil die eines natürlichen Todes gestorben sind und in seinen Augen sind die aber nur krank geworden. Und er wird, wenn die Spielerinnen und Spieler sich entscheiden dazu, in die Taverne zu gehen und vielleicht ein Bier zu trinken, wird er einen von ihnen auch um Hilfe bitten, ein neues Fass Bier aus dem Keller zu holen, weil er ja nicht weiß, dass das was Gefährliches ist, sondern er sagt dann entsprechend nur, ja, das sind meine kranken Eltern, wenn die sich bewegen. Aber er hat natürlich schon sie festgekettet und so weiter, weil er weiß, okay, die beißen, also das heißt, die sind irgendwie krank, weil die können das nicht ganz richtig entscheiden, warum sie jetzt jemanden angreifen. Und deswegen hat er sie festgekettet, aber für ihn sind die nur krank und nicht Zombies. Ne? Und das ist dann natürlich auch ein neuer, netter Hint für die AbenteurerInnen darauf, dass irgendwas in diesem Dorf nicht wirklich in Ordnung ist. Dann haben wir noch Lilly, eine Halborkin, die ist breit gebaut, hat einen dicken Bauch, ist lustig drauf und ist die Büttelin, also das heißt, sie ist sowas wie der Dorfscheriff, ja, hat so als einziges eine Rüstung an, einen Kolben und so weiter, ist auch eine der Gläubigen, das heißt, sie redet auch viel über Religion und so weiter und so fort. Und ja, könnte halt ein weiterer lustiger Punkt sein, wenn sich halt eben die AbenteurerInnen an die Autorität des Dorfes wenden wollen, also an sowas wie eben die Aufsicht, Polizei oder so, und dann bemerken, okay, die ist auch nicht ganz so bei Sinnen. Genau. Natürlich wirkt dieser Fluch auch auf die Spielerinnen und Spieler. Das heißt, die haben nicht Ewigkeiten Zeit, die können jetzt nicht Urlaub in dem Dorf machen, sondern sie müssen jede Nacht einen Weisheitsrettungswurf gegen SG-15 ablegen. Jetzt habe ich den Schwierigkeitsgrad gesagt, aber mache ich nicht immer. Und wenn sie den Wurf schaffen, träumen sie ganz normal und bleiben unbeeinflusst. Und wenn der Wurf scheitert, werden sie in der ersten Nacht von einem religiösen Festmahl träumen, an dem alle Bewohnenden des Dorfes teilnehmen. Wichtig ist, wenn sie das auch schon in der ersten Nacht, wo sie das korrumpierte Gebiet betreten, also wo die Wölfe angreifen, wenn sie das da auch schon nicht schaffen, haben sie auch da konkrete Gesichter vor Augen. Das heißt, wenn sie dann ins Dorf kommen, werden sie einige der Gesichter schon kennen. Und das wird natürlich umso rätselhafter sein, weil sie eben merken, Moment mal, irgendwas, was ich hier träume, hat de facto was mit der Realität zu tun, wo ich keinen Einfluss drauf habe, beziehungsweise das ist irgendwie sowas Wahrsagung oder so. Ne? Nur Bärbel ist nicht an dieser Tafel zu sehen. Es gibt schon mal einen Hinweis darauf, aha, alle, man träumt von allen denjenigen, die schon von diesem Fluch befallen sind und die es nicht geschafft haben. In der ersten Nacht verläuft das Festmahl friedlich und fröhlich, mit einem Gefühl von Geborgenheit und Glückseligkeit. Das heißt, es ist erstmal nicht so schlimm. Man merkt, okay, ist doch gar nicht so schlimm, scheint irgendwie ganz nett zu sein. In der nächsten Nacht werden sie dann davon träumen, also wenn sie es wieder nicht geschafft haben, wenn der Wurf wieder scheitert, werden sie davon träumen, dass das Essen des Festmahls verkommt. Also plötzlich wird es faulig, Maden, Käfer und sonstiges Getier kriechen aus dem Essen heraus und die BewohnerInnen des Dorfes werden plötzlich grün und blau anlaufen, sie werden ersticken und sie werden sterben in dem Traum. Scheitern die SpielerInnen nochmal bei einem Weisheitsrettungswurf in einer darauffolgenden Nacht, erheben sich die Toten beim Festmahl und versuchen den Träumenden zu töten. Fluchtartig wird dann der Spieler oder die Spielerin oder beziehungsweise der Charakter in dem Traum den Tisch verlassen und in den Wald laufen, verfolgt von dieser Meute an Untoten. Und beim darauffolgenden und letzten Mal, wenn sie es also so viele Male nicht geschafft haben, wird die Flucht im Tempel im Steinbruch enden. Die Untoten werden diesen nicht betreten, sondern ruhig davor warten. Und der oder die SpielerIn wird tief in den Tempel hineingehen, bis er oder sie einen schwebenden blauen Kristall erblickt, dessen Schein heller und heller wird. So hell, bis die Person aufwacht. Und sie ist nun erfolgreich verwandelt und erhält eine der Charaktereigenschaften Helmberts. Das heißt, da kannst du eine Münze werfen oder kannst es dir aussuchen. Das heißt nicht, dass die Person dann nicht mehr am Spiel teilnehmen kann, sondern am besten nimmst du die Person beiseite und erzählst, was jetzt los ist, dass sie entweder extrem gläubig ist. Sie kann dann ja trotzdem noch weiter mitspielen, aber die Gruppe muss dann natürlich dann besonders darauf reagieren. Kommen wir also zum Steinbruch und den Tempel zu unserem Finale. Der Weg zum Tempel ist steinig und schmal. Irgendwie müssen sie herausgefunden haben, wo der Tempel ist. Das kann tatsächlich nur Bärbel auch wirklich erklären und die gute Elisandre. Die beiden kennen den Weg zum Tempel, der Rest kennt den Weg nicht mehr, weil es schon so lange her ist. Das müssen die SpielerInnen natürlich irgendwie herausfinden, sollte aber möglich sein, wenn sie ein bisschen rumfragen. Er führt mal durch enge Schluchten, mal erheben sich tiefe Abgründe rechts und links des Weges. Und gerade bei solch einem Anblick bemerken die Spielerinnen und Spieler, dass ihnen ein Erdrutsch den weiteren Weg versperrt. Schauen sie in den Abgrund, der links oder rechts des Weges ist, werden sie sehen, dass dort ein kleiner Felsvorsprung an dem Erdrutsch vorbeiführt. Eine kleine aufregende Kletterpartie. Hier kannst du natürlich einfach ein paar Fertigkeitswürfe abverlangen, die den Übergang in das Unvermeidliche markiert. Das heißt, hier ist einfach für alle bewusst, okay, wir überschreiten jetzt hier eine Grenze. Denn sobald die Spielerinnen und Spieler, auf welche Art und Weise auch immer, sie können ja auch drüber klettern oder sich drüber zaubern, Nebelschritt, was weiß ich was, rumort es nochmal im Tal und der Erdrutsch verschlingt nun vollends den Pfad und macht ihn unpassierbar. Ist einfach so ein Effekt, der es nochmal ein bisschen gruseliger machen soll. Wir gehen da jetzt wirklich rein, der Weg zurück ist versperrt. Oh mein Gott, alles klar, wir müssen jetzt voll rein. Je weiter die Spielerinnen und Spieler in den Steinbruch gelangen, desto mehr sehen sie die Hinterlassenschaften der Arbeitenden. Stützbalken stemmen sich in den Stein, gedankenlos liegen gelassene Hammer und Meißel rosten im Morast und die abgetragenen Wände verbreiten eine deutlich bittere Kälte, die merklich spürbar ist. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichen die AbenteurerInnen endlich den Hauptsteinbruch, in dem auch der Tempel steht. Hier war ganz offensichtlich das Hauptquartier der Arbeitenden. Eine steinerne Hütte ist im Schutz eines Abhangs gelegen. Hölzerne Pfosten halten Fetzen von dem, was früher einmal Zelte waren, und lauter Schubkarren liegen achtlos herum. Doch das eindrucksvollste Gebäude steht inmitten dieser Schlucht. Ein Tempel aus Obsidian, also einem tiefschwarzen Stein, umringt von Säulen mit einem Dach, das an eine Burgmauer mit Zinnen erinnert. Eine Treppe führt zu einem abscheulichen Kopf eines Wurms, der aus der Tempelwand zu kommen scheint, also man sieht keinen Eingang. Auch er ist aus Obsidian gefertigt und reißt sein stachelbewehrtes Maul auf. Da muss man dann natürlich schauen, die SpielerInnen müssen das natürlich dann erstmal untersuchen, warum Felsenwurm, ne? Also es handelt sich um einen Felsenwurm, also den muss man erstmal erkennen. Wenn man also erkennt, oh, es ist ein Felsenwurm, dann kommt man vielleicht darauf oder beziehungsweise die Information sagt, ah, der frisst Steine. Das sind Bergleute. Die Bergleute respektieren Felsenwürmer, beziehungsweise sie respektieren sie, weil sie halt eben super gefährlich sind für Bergleute. Also ne, so eine Mischung aus Verehrung und Furcht. Also vielleicht versuchen wir ja mal einfach einen Stein zu füttern. Ne? Es steht auch entsprechend ein Spruch drüber, der auf altertümliche Weise geschrieben ist. Das heißt, auch da braucht man einen Fertigkeitencheck. Stille den Hunger, öffne dein Herz und gehe der Erfüllung entgegen. Kirotto tarnt sich ja als wunscherfüllender Gott. Das heißt, ich muss dabei auch einen Wunsch äußern, um den Tempel betreten zu können. Spricht einer der SpielerInnen keinen Wunsch aus, während oder kurz nachdem er den Stein in den Mund des Wurms gelegt hat, beißt der Wurm ihm die Hand ab und erwacht zum Leben. Jetzt gibt es noch einen kleinen Kampf. Verhalten sich entweder die Spielerinnen und Spieler so, wie es gefordert ist, oder besiegen sie den Wurm, dann können sie in den Tempel hinein. Im Tempel sieht es wüst aus. Sockel, Wandgemälde und viele Einrichtungsgegenstände liegen umher oder zeigen Zeichen eines Kampfes. Es riecht widerlich nach Verrottung und Tod. Ein leichter, feuchter Nebel zieht durch den Vorraum, der nur kläglich beleuchtet ist. Rechts und links führen jeweils Treppen in den Hauptraum hinab, der in völligem Dunkeln liegt. Dort zeigt sich dann das Resultat einer Schlacht. Etwa 8 Skelette von toten Menschen liegen im Raum verstreut, Waffen in ihren Körpern steckend. Am Kopf des Raumes befindet sich ein Altar, über dem sich ebenfalls ein Skelett gelegt hat, vermutlich im Versuch, etwas zu unternehmen. Betrachten die Charaktere den Altar näher, sehen sie, dass der Altar mit eisernen Verzierungen beschlagen ist, die an manchen Stellen herausgebrochen wurde. Von der Machart kommen sie ihnen vertraut vor. Tatsächlich. Es ist genau dasselbe Material, aus dem auch der Tetraeder gemacht ist. Also hier wurde das herausgeschlagen, einfach behelfsmäßig, um das Gefängnis zu schmieden. Während die Charaktere den Altar untersuchen, wird sie eine laute und unheilvolle Stille unterbrechen. Wer stört meine Wacht? Und aus dem Dunkeln tritt ein gerüsteter Zombie, das faule Fleisch am bleichen Knochen hängend und die zerrissene Tunika unter dem Kettenhemd hindurchscheinend. All die Jahre in der Dunkelheit haben den Paladin verwirrt und zerstreut. Sein vernebelter Wille ist alleine auf das Verscheuchen aller Anbetenden des Kirotto konzentriert, weshalb er nicht wirklich zu einer Konversation fähig ist. Vielmehr wird er auf jeden Gesprächsversuch sein eigenes Schicksal reflektierend antworten. Ihr seid gekommen, um ihn anzubeten. Der Fluch, er lastet so schwer. Ewig im Dunkeln, auf ewig vergessen. Und so weiter und so fort. Also er ist schon einfach viel zu verwirrt. Sein Verstand ist völlig weg. Zeigen die Charaktere ihm den Tetraeder, wird zunächst sein Hammer golden aufglühen. Ein ganz besonderes Zeichen. Oh, hier, das gehört zusammen. Ne? Um den SpielerInnen auch diese Möglichkeit zu geben, das zu interpretieren. Der Stein hat also den Weg zurückgefunden. Kirotto will sich befreien. All die Jahre des Fluchs, all das Leid, das tägliche Sterben sollen umsonst gewesen sein? Helmbert zieht seinen letzten Trumpf. Er erweckt die Skelette zum Leben und greift unsere HeldInnen an, um sie aufzuhalten. Dabei versucht er möglichst, den Tetraeder nicht zu treffen. Das heißt, er kämpft immer gegen die Person, die keinen Tetraeder hat oder den Tetraeder nicht hält oder nicht besitzt. Wenn nur noch die Person steht, dann wird er natürlich sehr vorsichtig sein. Eine Sache zu dem Kampf. Ich habe in diesem Fall Zombie und nicht Skelett gewählt, weil ich finde, dass es beim Zombie eine ganz interessante Mechanik gibt, die im Kampf ganz lustig sein könnte. Denn ein Zombie kann, wenn seine Trefferpunkte eigentlich auf 0 runterfallen würden, einen Constitution-Check machen, der aus einem gewissen Wert und dem verursachten Schaden besteht. Und schafft er diesen Wurf, dann fällt seine TP auf 1 statt auf 0 und er kann weiterkämpfen. Das ist natürlich super cool und du kannst überlegen, also sehr flexibel überlegen, wie lange du den Kampf gestalten willst und wie anspruchsvoll und auch wie weit der Abend bis dahin ist und dann den Wurf entsprechend auch zugunsten des Zombies verstärken. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es einfach super schwer sein wird, ihn runter zu hämmern, dass man eben gucken muss, okay, wie kriegen wir möglichst viel Damage auf einmal auf ihn, wenn sie merken, oh, irgendwie setzt sich sein Fleisch immer neu zusammen oder wir hacken einen Arm ab, aber der macht trotzdem weiter oder. Und das ist natürlich eine witzige Mechanik, die auch ein bisschen Spaß machen kann. Ja, das ist dann der letzte Kampf. Schaffen es die Spielerinnen und Spieler, den Helmbär zu besiegen, können sie den Hammer an sich nehmen und können damit rumprobieren. Jetzt ist eben der Punkt. Bringen sie Falia den Hammer und den Tetraeder und probieren es nicht selber aus, dann wird Falia zur Nekromantin von Ufla, also sie wird sich dem Ganzen unterwerfen und dann böse werden und macht es einer der Charaktere, wird Kirotu ihm ein sehr, sehr gutes Angebot machen. Und da ist dann natürlich das moralische Dilemma, also wie sehr unterwirft sich dann Charakter diesen verheißungsvollen Angeboten, geht der oder die Charaktere nicht darauf ein, wird Kirotto mitsamt des Diamantens verschwinden oder es kommt nochmal zu einem Kampf. Oder du sagst, was auch ganz schön ist, das ist eine Geschichte, die beim nächsten Mal erzählt wird. Und das war auch tatsächlich schon das gesamte Abenteuer. Ich habe ein oder zwei Sachen außen vor gelassen, weil ich auch gemerkt habe, es ist einfach auch echt viel jetzt für eine Folge hier. Schaut am besten, wenn euch das jetzt gefallen hat, nochmal ins PDF rein. Ich habe das in der Folgenbeschreibung als Link einfach reingepackt. Da könnt ihr euch alles anschauen, was ich dazu geschrieben habe, mit allen Schwierigkeitsgraden, mit allen kleinen Hinweisen zu Personen, zu Werten und zu Seiten natürlich auch. Und dann hoffe ich, habe ich euch hiermit genug vorbereitet, um das Abenteuer selber zu spielleiten. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback da lasst. Also hat es geklappt? Was war vielleicht problematisch? Was hättet ihr euch von mir noch gewünscht als jemanden, der das geschrieben hat? Und insofern würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Würfel mal auf.